Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Das Leben wird scheinbar komplizierter, zumindest scheinen viele Menschen sehr gerne zu Ratgebern für alle Lebenslagen zu greifen. Bücher als eine Art Lebenshilfe. Ein Mann, der populäre Sachbücher schreibt, ist Dr. Werner Bartens, Journalist, Autor, Mediziner. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Partnerglück, was Paare zusammenhält. Fühl dich wohl mit Rezepten für ein langes, gesundes Leben. Glücksmedizin, Körperglück. Ich wollte mit Ihnen jetzt über ganz viel Positives reden. Und ausgerechnet jetzt heißt Ihr neuestes Buch Emotionale Gewalt. Herr Bartens, was ist passiert?
Auch so viel ist gar nicht passiert. Auch in den anderen Büchern, die Sie genannt haben, zum Beispiel in dem Buch Körperglück, geht es um Psychosomatik. Und da geht es zwar darum, wie gute Gefühle und eine positive Einstellung uns gesund machen, aber eben genauso das, was wahrscheinlich viele Leute kennen, wie gedrückte Stimmung, Depression, schlechte Laune, Unzufriedenheit in der Arbeit oder in der Beziehung uns krank machen. Also das, was positiv klingt, hat immer natürlich auch die Schattenseite. Und auch die kommt in den Büchern vor.
Da werden wir auch nochmal ausführlich im Laufe der Sendung drüber sprechen. Ich würde nur gerne über das reden, was mir eigentlich bei den anderen Büchern so hängen geblieben ist als gemeinsame Überschrift, ist eigentlich das Stichwort Gelassenheit. Ist das zu einfach?
Nee, das ist etwas, was mir selbst auch gern persönlich unterstellt oder zugeschrieben wird, dass mich die Leute meistens für irgendwie sehr gelassen oder in sich, in mir ruhend halten. Das ist, glaube ich, auch etwas, wo man sagen muss, ja, das ist auch, glaube ich, die richtige Haltung bei vielen Medizin-Gesundheitsthemen. Also gut, wenn man so in diesem Nachrichtengewerbe-Journalismus ist sowieso, dann merkt man ja nach ein paar Jahren, dass da vieles eben auch übertrieben, gehypt, irgendwie als Modewelle kurz mal hochkommt, aber dann wieder abflaut. Aber es ist halt auch in der Medizin so, dass da vieles zum Teil eben auch aus kommerziellen Gründen, aus ganz starken Lobbyinteressen irgendwie als neue Supertherapie oder Behandlungsmethode oder für sich als sozusagen Vorsorge zu Hause betont und übertrieben wird und man dann sagen muss, naja, also so ein paar einfache Regeln, wie es einem gut geht, was man dafür tun kann, sind da viel hilfreicher und zielführender. Und dann hat mich auch schon früh beschäftigt, dass ich das Gefühl habe, dass viele Leute so ein bisschen den Zugang zu sich selbst, klingt so esoterisch, aber so ein bisschen vergessen haben oder verloren haben, eigentlich selbst für sich zu erkennen, was ihnen gut tut. Da werde ich ganz oft in meinem Umfeld, im Bekanntenkreis, aber auch im Kollegenkreis in der Süddeutschen Zeitung gefragt, ja, ich weiß, das ist jetzt ja nicht gut, aber ich habe da eigentlich keine Lust zu, aber es soll ja gesund sein.
Ja.
Und da denke ich immer, für den einen ist es hilfreich, dass er sich in der Mittagspause zum Beispiel mit 10 laut schnatternden Leuten an einen Tisch setzt und isst und der andere geht vielleicht lieber um den Block, weil er Ruhe braucht oder isst für sich allein. Mhm. Für den einen ist es gut, morgens vor dem Frühstück zu joggen, der andere hasst das. Ich jogge zum Beispiel gern, aber ich kann nicht auf nüchternen Magen morgens um 7 in der Dämmerung joggen. Das mochte ich noch nie, mag ich nicht und mache ich auch nicht. Und wenn man völlig kaputt erschöpft ist, dann muss man auch abends nicht noch die Sportrunde einlegen, wenn einem nicht danach ist, nur weil man denkt, man muss etwas für seine Gesundheit tun. Und so, da könnten wir jetzt die ganze Stunde nur über diese Beispiele reden, ist das eben auch mit Ernährung, mit Essen. Es glauben so viele Leute, sich an irgendwelche Regeln oder Vorschriften halten zu müssen und vieles davon ist, und das ärgert mich dann als Mediziner besonders, wird medizinisch verbrämt als gesund oder als besonders hilfreich, ist aber, wenn man genauer hinschaut, lässt sich das medizinisch gar nicht belegen, der Nutzen oder der Vorteil.
Sie haben es eben schon angesprochen, Sie arbeiten bei der Süddeutschen Zeitung, sind dort leitender Redakteur im Wissenschaftsressort. Die meisten Menschen werden Sie kennen durch Ihre Bücher, aber um Sie persönlich auch ein bisschen zum Auftakt der Sendung kennenzulernen, ein paar Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen.
Oh je.
Wenn ich zum Arzt gehe,
werde ich meist besonders begrüßt, weil mich viele Ärzte halt kennen, weil ich oft kritisch über Ärzte geschrieben habe.
Dass Frauen Wärmflaschen lieben?
Hat damit zu tun, dass sie sich da manchmal die Wärme und Nähe holen, die sie vielleicht in anderen Bereichen oder in der Partnerschaft vermissen.
Das gelbe Sofa in meinem Büro bei der Süddeutschen?
Ist ursprünglich das Sofa meiner Oma, was ich mir von meinem ersten Assistenzarztgehalt habe aufpolstern und neu beziehen lassen. Auf dem suchen viele Kollegen und andere Menschen, die da vorbeikommen, medizinischen Rat. Sie kommen oft unter vordergründigen fachlichen Fragen, aber wollen dann doch irgendwas Medizinisches wissen.
Das Idealgewicht in meinen Augen?
Müsste man vermutlich als leichtes bis mittleres Übergewicht bezeichnen, weil das Gewicht ist, mit dem die Menschen am längsten leben und am seltensten krank werden.
Ein guter bayerischer Schweinebraten?
kann sehr gut schmecken. Besonders gesund ist er dann, wenn er voller Freude und mit guten Freunden genossen wird und nicht voller schlechten Gewissen, weil man das Gefühl hat, gerade zu sündigen.
Fazit also, wer gestern Abend einen schönen, leckeren, geselligen Abend hatte und ihn genossen hat, hat alles richtig gemacht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ende Februar, da kann man schon mal schauen, wie die ersten zwei Monate des Jahres gelaufen sind. Und ein Teil dürfte feststellen, Mist, aus den guten Vorsätzen ist nichts geworden. Werner Bartens, Medizin- oder Wissenschaftsjournalist, Autor verschiedener Ratgeber, Sachbücher unter anderem Körperglück und Glücksmedizin. Das fand ich eine erschütternde Zahl. Von vielen guten Vorsätzen, die immerhin die Hälfte der Menschen fasst, werden nur 8% umgesetzt.
Genau. Und von denen, die sie haben, hören, glaube ich, 2/3 oder 3/4, die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, innerhalb der ersten 2 Wochen auf.
Ganz schön bitter. Sollen wir es einfach lassen mit den Vorsätzen?
Was heißt bitter? Wenn wir irgendwie 40, 50, 60 Jahre oder gar älter sind, dann können wir uns ja bereits als Erfolgsmodell der Evolution bezeichnen. Also wir haben es ja schon mal ein paar Jährchen geschafft zu überleben und auch das nicht so schlecht meistens. Und die Frage ist dann, was wir mit diesen Vorsätzen tatsächlich bezwecken. Also die meisten Leute machen den Fehler, dass sie so ähnlich wie beim Winterschlussverkauf oder beim Räumungsverkauf alles auf einmal ändern wollen. Die denken jetzt, sie müssen plötzlich 20 Kilo abnehmen. Oder wenn sie vorher gerade mit Mühe keuchend um den Block kamen, wollen sie jetzt Marathon oder Halbmarathon laufen.
Schön fand ich, ich habe ja die Entschuldigung dafür gefunden, warum ich das mit dem Joggen vielleicht doch nicht durchhalte. Denn wenn ich mir vorgenommen habe, ich gehe jetzt regelmäßig joggen, mache das halbherzig und dann lese ich bei Ihnen, man sollte den Sport wirklich mögen, leuchtet mir ein. Denn die zusätzliche Lebenszeit, die ich erreiche durchs Sporttreiben, die geht ja fürs Training drauf. Ja, dann kann ich es mir auch gleich sparen.
Ja, jetzt haben Sie meinen Gag vorweggenommen, das stimmt. Aber man hat ja, gibt's unterschiedliche Studien, man erreicht, wenn man 3-mal die Woche insgesamt so 150 Minuten, also 2,5 Stunden pro Woche Ausdauersport macht, Joggen, Schwimmen, Laufen, Walking, Rudern, was auch immer, dann kann man so 6, 7, 8, 9 Jahre Lebenszeitverlängerung statistisch gesehen erreichen. Und da ist eben dann die Aussage, diese Zeit wird insgesamt wahrscheinlich das Training kosten, also man sollte Spaß daran haben. Aber was ich viel witziger oder passender fand, ich hatte mal das Glück, mit einem Nobelpreisträger in Frankfurt im Garten zu sitzen. Der ist nicht Medizin-Nobelpreisträger, obwohl er es längst verdient hätte. Ich rede von Bernard Laun. Der hat aber den Friedensnobelpreis bekommen, weil er die Ärzte gegen Atomkrieg, diese Vereinigung für den Weltfrieden, Ende der 70er gegründet hat. Und den habe ich, da war er an die 90, gefragt, Dr. Laun, würden Sie denn Sport empfehlen, Jogging? Dann sagt er, ja, aber nur, wenn man Spaß daran hat. Aber eben nicht wegen dieser Lebenszeitverlängerungsgeschichte, sondern Bewegung ist das beste Antidepressivum, das es gibt, wenn man es mag oder mit Freunden oder allein Lust an der Bewegung hat oder mit Freunden Ballsport macht. Und das ist gut fürs Herz und das ist der besonders starke gesundheitspositive Effekt.
Ist das möglicherweise ohnehin das Geheimnis? Glückliche Menschen leben länger, sind einfach gesünder?
Es klingt so banal und nach rosaroter Brille, aber da ist sehr, sehr viel dran und glücklich ist jetzt nicht im Sinne, dass einem alle Wünsche erfüllt werden, sondern das ist natürlich auch oft so das kleine Glück am Wegesrand oder so. Das finde ich das schönste Beispiel, wenn man guckt, wer hat die höchste Lebenserwartung in Europa. Dann sind das die Franzosen und kurz danach kommen dann Spanier, Portugiesen, das wechselt manchmal. An der Ernährung allein kann das nicht liegen, denn wenn man sich so das Essen der Franzosen anguckt, Baguette, Croissant, Wildschwein, Rillette, da sind viele fettige, zuckerhaltige Gerichte dabei. Und nur das bisschen Schnecken und Olivenöl allein, das kann es nicht sein, was gesund ist. Okay, woran
der
mag
Rotwein.
Das liegen?
Der Rotwein.
Das
vielleicht.
Wird auch überschätzt. Das ist besonders von Forschern aus dem Bordeaux oder aus dem Chianti oder dem Napa Valley, diese Forschung. Nee, es liegt, glaube ich, daran, dass es den Franzosen und vielen mediterranen Ländern, denen geht es um den Stellenwert, den das Essen hat und nicht um den Nährwert. Also da geht es darum, dass man in guter Gesellschaft das Essen zelebriert, zusammensitzt, dabei Spaß und Freude hat und sich austauscht. Und deswegen versuche ich auch immer, wenn mich jemand missmutig in der Kantine anguckt, so Schnitzel mit Pommes auf dem Tablett hat und sagt, ich weiß, ist ja nicht gesund, dann sage ich immer, doch, es ist gesund, wenn du jetzt Spaß dran hast und mit netten Kollegen und Freunden das isst, dann ist das gesünder, als sich missmutig ein paar Löffel Olivenöl einzuflößen und denken, jetzt tue ich auch was für meine Gesundheit.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wie wichtig ist die Ernährung für unser Wohlbefinden? Wir haben eben gehört von Ihnen, es kommt vor allem darauf an, gemeinsam zu essen, Spaß am Essen zu haben. Aber Obst und Gemüse ist einfach gesünder als Fleisch, oder ist das nicht so?
Also selbst das ist nur sehr, sehr dünn wissenschaftlich belegt. Okay. Man weiß, dass die sogenannte ausgewogene Ernährung, wo man tendenziell mehr Obst und Gemüse und weniger Fleisch isst, ab und zu Fisch, nicht so viel verarbeitete Produkte, nicht so viel Zuckerprodukte, dass das tendenziell das ist, was gesünder ist. Ich sage tendenziell mit Absicht, weil in letzter Zeit mir das ziemlich auf den Keks geht, wie sehr übertrieben wird, wo sozusagen der Teufel drinsteckt, in welchen Lebensmitteln. Lange war es das Fett, im Moment ist es eher der Zucker, der als Gift gebrandmarkt wird. Ich bin überhaupt kein Vertreter von gesüßten Speisen und Getränken, aber ich finde es völlig ideologisch übertrieben, wie dann versucht wird, da von so Gesundheits-Ayatollahs die neue Achse des Bösen in der Ernährung zu definieren. Und das gibt es wissenschaftlich längst nicht her. Ein gesunder, zufriedener Mensch in einem, der einen guten Job hat, eine stabile Partnerschaft, der sich ausgewogen ernährt, der kann auch jede Woche 2 oder 3 Tafeln Schokolade zusätzlich essen. Das wird nicht ungesund für den sein.
Zu diesen Mythen gehört auch, Lebensmittel enthalten immer weniger Nährstoffe und Vitamine. Stimmt so nicht, sagen Sie.
Na, das kommt uns entfremdeten Menschen in der entfremdeten Welt, die wir entfremdet vorm Computer sitzen und irgendeine Arbeit machen, die wir manchmal selber nicht verstehen, kommt uns das natürlich zu Pass, dass alles irgendwie schlechter geworden ist und dass die einstmals so gute deutsche Scholle ihrer Nährstoffe beraubt ist. Da ist nichts dran. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung bestätigt das, dass der Vitamingehalt in Speisen nicht weniger geworden ist. Im Gegenteil, der ist sogar leicht gestiegen und die Äcker oder die Böden sind in dem Sinne auch nicht ausgelaugt. Das
heißt
nicht,
die wässrigen Tomaten aus Holland und die schmecken doch alle nicht mehr und das Aroma ist weg.
Naja, das sind Rückzüchtungen. Es gibt ja immer mehr, es wird auch in Medien gern darüber berichtet, Bewahrer der alten Sorten, die eben besonders noch wieder die weiterzüchten, die alte Vielfalt der Sorten. Das ist natürlich sozusagen, das sind die Kosten, das ist der Preis der industriellen Landwirtschaft. Das finde ich auch ein großes Problem, dass wir lange da nicht drüber geredet haben. Alle Welt redet über richtiges Gewicht und gesunde Ernährung, aber wir lassen zu, dass unsere Landschaft seit Jahrzehnten versiegelt wird und dass die Agrarminister in diesem Land, die Landwirtschaftsminister, eigentlich Lobbyisten der Agrarindustrie sind. Also da liegt viel im Argen und da wird natürlich auf maximalen Ertrag bei möglichst wenig Aufwand in industrieller Fertigung hingezielt. Das unterstütze ich nicht. Diese Erzeugnisse sind dann oft nicht besonders schmackhaft, aber auch die haben deswegen nicht unbedingt weniger Vitamine und weniger Nährstoffe. Und da ist es natürlich auch bei jedem selbst, auf dem Markt oder beim Bauern nebenan oder bei irgendwelchen besseren Quellen einzukaufen. Das ist ja auch immer so ein Klassiker. Deutschland ist besonders gesundheitsbesorgt und besonders hypochondrisch, was die Ernährung angeht, gibt aber europaweit im Vergleich mit anderen Ländern am wenigsten anteilsmäßig am Einkommen für die Ernährung und für gute Lebensmittel aus. Da rennen alle zum Discounter und freuen sich, wenn sie dann für 90 Cent pro 100 Gramm irgendein Fleisch bekommen. Und da muss man nur eins und eins zusammenzählen, dass das jetzt nicht artgerecht gehalten, gut aufgewachsen, sozusagen das gute Fleisch sein kann.
Sie haben eben das Stichwort Übergewicht oder wir sind zu dick genannt. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Haben wir denn nun ein Problem mit Übergewicht oder nicht?
Es ist so, dass sich die Menschen, besonders die Kinder und Jugendlichen, mehr bewegen sollten und müssten. Es ist so, dass die Zahlen, wie sie kursieren, völlig übertrieben sind, weil der Anteil der Fettleibigen, also der stark Übergewichtigen, der liegt immer so zwischen 12% und 18%. Es werden aber immer gesagt, 2/3 der Deutschen sind übergewichtig, weil man halt die leicht bis mittelübergewichtigen, also Body Mass Index zwischen 25 und 30 immer noch dazu zählt. Ich fasse das ja gerne zusammen mit ein bisschen rund ist gesund, was diese Übergewichtsdiskussion angeht. Und das andere ist, es gibt natürlich auch fitte Dicke und schlappe Schlanke. Das Gewicht und die Statur allein sagt natürlich noch nicht, wie sehr sich jemand bewegen kann.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben Medizin, Geschichte und Germanistik studiert, 1993 promoviert über genetische Grundlagen des Herzinfarkts. Sie haben an Kliniken gearbeitet, in der Forschung und sind dann Journalist geworden. Warum eigentlich?
Naja, dieses Doppelstudium mit Medizin und Geschichte, Germanistik, damals habe ich im Spaß immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, warum machst du das? Ich will später mal Arztromane schreiben, also diese Groschenhefte, so Nachtschwester Ingeborg. Es war einfach Interesse geleitet, Neugier und ich war auch schon während des Studiums zwischendurch immer mal wieder unzufrieden mit der Medizin. Es gab 2 Gründe. Das eine war, Ich hatte damals geahnt, in Ansätzen vielleicht schon verstanden, dass ganz viele Probleme von Patienten psychisch überlagert sind, also psychosomatisch bedingt. Also die Patienten wurden in der Klinik behandelt, aber eben doch hauptsächlich organmedizinisch. Und ich dachte, na, da steckt doch noch was anderes dahinter. Und dieser psychosomatische, psychische Aspekt, der wurde mir viel zu wenig berücksichtigt. Und der zweite war, ich habe sehr viel in der Grundlagenforschung gearbeitet in den USA, aber auch in dem Max-Planck-Institut hier in Freiburg in Deutschland, in einer Gruppe von einem Nobelpreisträger. Und dann kam ich wieder an die Klinik zurück. Und in Deutschland wird man ja, in der Uniklinik wird man ja Chefarzt oder macht Karriere, wenn man nebenher forscht. Das heißt, die Ärzte, die sich am häufigsten vom Krankenbett vom Patienten abseilen in der Mittagspause und nach Feierabend noch Forschung machen, die machen dann Karriere, weil sie wissenschaftlich arbeiten. Und das fand ich dann auch irgendwie ein absurdes Ungleichgewicht, weil diese Leute, die so nebenbei Forschung machen, konkurrieren dann mit denen, die ich am Max-Planck-Institut oder in den USA an diesem Forschungsinstitut kennengelernt habe, die das seit Jahren auf hohem Niveau ganztags komplett fokussiert darauf machen.
Und dann haben Sie sich gedacht,
und diese beiden Dinge sozusagen, die Unzufriedenheit mit der klinischen Medizin, zu wenig Patientenkontakt, zu wenig interdisziplinär, zu wenig Psychosomatik, plus diese komische Forschungskarriere-Geschichte, die irgendwie nicht sauber war aus meiner Sicht, da habe ich gedacht, das ist jetzt der Punkt, wo meine Unzufriedenheit wächst. Und gleichzeitig habe ich natürlich dann durch Zufall die große Liebe zum Schreiben entdeckt.
Und dann haben Sie Bücher geschrieben, gerne auch über das Verhältnis Patient-Arzt. Das sieht aber gar nicht gut aus, was wir von Ärzten nie wieder hören wollen. Heillose Zustände, warum die Medizin die Menschen krank und das Land arm macht. Vorsicht, Vorsorge und so weiter und so weiter. Haben Sie noch Ärzte im Freundeskreis?
Viele. Viele meiner Ärzte sind Freunde, um diesen schönen Spruch zu variieren. Nein, tatsächlich, es ist so. Ich bin hier in München mit einigen, das sind Uniklinik-Chefärzte, Oberärzte, es sind Hausärzte, meine Frau ist Ärztin. Also es gibt eben auch ein Problem, das ist irgendwie, hören Ärzte nicht gerne und auch die Bevölkerung hört es nicht gerne, dass das Fortbildungsverhalten von Ärzten leider nicht sehr toll ist und dass viele lesen halt so Verbandszeitschriften aus ihrem Fach, aber nicht die großen, meist englischsprachigen Journale. In denen finden sich große, meistens unabhängige Untersuchungen von sehr guter Qualität, die dann eben auch hiesige medizinische Weltbilder ins Wanken bringen. Das soll jetzt nicht in falschen Hals kommen. Also gerade die niedergelassenen Ärzte, die muss man noch viel mehr unterstützen in ihrer Alltagsarbeit und in dem erkennen, was für den anderen wichtig ist. Die müssen jetzt nicht immer die neuesten Forschungsergebnisse kennen, sondern die müssen ihre Patienten gut kennen und wissen.
Und sollen längere Öffnungszeiten haben und solche Diskussionen
führen wir
heute.
Ja, aber ja, da aber bin ich strikt dagegen.
Also ich kann das aus Patientensicht natürlich einerseits verstehen, dass man sagt, ja klar, möchte ich auch zu den Randzeiten behandelt werden können, um dann gleichzeitig auch noch arbeiten gehen zu können. Das bieten ja auch schon einige an. Aber auf dem Land ist das natürlich gar nicht denkbar.
Und das ist aber auch in der Stadt nicht denkbar. Ich halte das für einen großen Unsinn und das ist so eine, am besten noch mit Drive-In-Theke und 24 Stunden Öffnungszeit, das ist so eine Dienstleistungserwartung, die ich für völlig verfehlt halte. Noch dazu, weil der Großteil der Menschen, die zum niedergelassenen Arzt kommen, egal ob Allgemeinmediziner oder Facharzt, da kommt es nicht darauf an, ob die jetzt am Dienstag oder Mittwoch da sind. Das sind meist keine akuten Notfälle. Das ist oft Kontrolle, Vorsorge, Besprechung. Wenn die Mittwochnachmittag oder Freitagnachmittag die Praxis geschlossen haben, dann machen sie in der Zeit seltenst, gehen sie ihrer Freizeit nach, sondern schreiben Arztbriefe, telefonieren, Befunden hinterher und kümmern sich um die wahnsinnig lästig und aufwendig gewordene Dokumentation. Also da muss ich die Ärzte in Schutz nehmen. Und da kann man, finde ich, schon verlangen, dass man sich als Patient auch an die nun wirklich nicht sehr spärlichen Sprechzeiten hält, sondern sagt, in der Zeit kann ich sehr wohl zum Arzt gehen. Der muss nicht noch abends um 8 für mich geöffnet haben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie bedanken sich in mehreren Büchern bei Ihrer Frau Silke, die es immer wieder schafft, gute Gefühle in ihrer Umgebung auszulösen, steht zum Beispiel in einem. Was Paare zusammenhält, heißt einer ihrer Bestseller. Gibt es den Tipp?
Ui, ich versuche das immer auf 4 Tipps zu kürzen, weil die so herrlich anti-intuitiv sind, also weil man da nicht unbedingt damit rechnet. Und das eine ist, damit eine Partnerschaft zusammenbleibt, wobei, kurzer Einschub, in vielen Sendungen wurde ich gefragt, Sie haben ein Buch geschrieben, was Paare glücklich macht. Nein, es geht nicht um Glück, es geht um Zusammenbleiben. Das ist was anderes. Und damit Paare zusammenbleiben, hat die Wissenschaft herausgefunden, dass es zum Beispiel hilft, wenn man sich streitet, in Klammern, man sollte sich möglichst konstruktiv streiten, also nicht den anderen in Bausch und Bogen fertig machen, sondern sich auf die Differenzen begrenzen, die man gerade hat. Also es ist eher ein Alarmzeichen, wenn man sich egal ist, dann sollte das rote Licht angehen. Mhm. Wenn einem nicht mehr die notorisch liegenbleibenden Socken oder die falsch ausgedrückte Zahnpastatube oder was es da für Klassiker des Beziehungshorrors gibt, wenn die einen nicht mehr nerven. Also sich streiten. Und das Zweite ist, dass erstaunlich viele Paare zweifelnd und ängstlich sind und dass das ein Kennzeichen ist dafür, dass Paare zusammenbleiben. Das fand ich sehr überraschend in meinen Untersuchungen. 60% aller Menschen in Partnerschaften sind ambivalent gebunden. Also das heißt, sie wissen gar nicht, ob das der oder die Richtige ist und ob das wirklich irgendwie so passt. Aber die Angst vor was Neuem ist schlimmer als der alltägliche Horror zu Hause und deswegen bleiben sie zusammen. Der dritte Punkt ist auch etwas überraschend, dass Sex überschätzt wird, dass zumindest wenn Paare lange zusammen sind. Mit dem Sex ist es so, dass das im ersten Jahr natürlich wild und aufregend ist und dann aber zum vierten Jahr eigentlich schon so ein Tiefpunkt an gegenseitiger, körperlicher, sexueller, erotischer Anziehung erreicht ist.
Also nicht das verflixte siebte, sondern
genau,
das vierte
Jahr. Man müsste eigentlich vom verflixten vierten Jahr sprechen. Und das ist eine ganz normale Entwicklung, kann man auch hormonell, biologisch nachzeichnen, dass das dann weniger wird. Also der dritte Punkt, Sex spielt nicht mehr die ganz entscheidende Rolle. Der vierte, da bin ich ein bisschen befangen. Das können die Zuhörer jetzt nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, dass ich 1,98 Meter groß bin. Also Menschen über 1,90 haben besonders stabile Beziehungen, wenn sie Männer sind. Das liegt
jetzt
daran,
möchte ich gerne die Körpergröße bei den Frauen wissen und sage nicht, wie klein ich bin.
Das kriegen wir später. Also man weiß so, dass große Männer, das ist tatsächlich in etlichen Untersuchungen bewiesen worden, nicht nur im Durchschnitt mehr verdienen und höheren Status haben, sondern auch als attraktiver gelten. Und aus diesem Grund, weil sie wissen, dass sie sich anders als ihre vertikal benachteiligten Geschlechtsgenossen nicht so bemühen müssen, um an eine Frau zu kommen, sind sie auch entspannter, wenn sie mal eine Beziehung haben, wenn sie mal mit einer Frau zusammen sind. Sie sind nicht so eifersüchtig. Sie lassen den anderen die andere mehr gelten. Und diese Generosität, die zeigt sich, also große Menschen sind großzügiger und deswegen halten ihre Beziehung länger und sie sind nicht so eifersüchtig.
Ich halte ja viel von der Wissenschaft, aber so manche Sachen, ich muss sie jetzt an der Stelle...
Ja, das ist immer so, wenn man persönlich betroffen ist, dann mag man auf einmal der Wissenschaft nicht mehr glauben.
Genau, aber ich muss sie an der Stelle natürlich fragen, wie lange sind sie mit ihrer Frau zusammen?
Oh, das werden jetzt demnächst sind es 19 Jahre.
Also die Wissenschaft ist bestätigt.
Naja, Einzelfälle bestätigen die Wissenschaft nie. Es ist in dem Fall aber so. Sie wollten noch die Größe für Frauen wissen, soll ich es wirklich sagen?
Ja, sagen Sie es.
Also es ist so zwischen 1,66 und 1,76 ist der Größenbereich. Also es ist immerhin eine Spanne. Frauen mit dieser Größe, von denen weiß man, dass sie, wenn sie es drauf anlegen, dass sie am schnellsten schwanger werden, also am ehesten einen Sexualpartner bekommen, dass sie die meisten Kinder bekommen im Durchschnitt. Also dass sie die sind, die wissen, wenn sie wollen, haben sie reproduktiven Erfolg, wie es so unschön heißt, was ja evolutionär schon durchaus ein Antrieb ist für unser Flirt- und Balz- und Partnerschaftsverhalten. Und aus dem Grund sind sie halt weniger eifersüchtig, sondern gelassener als ihre sehr großen oder eben eher kleineren Geschlechtsgenossinnen.
Aber das Beeindruckende ist, sie verstehen sich so gut, dass sie sogar mit ihrer Frau zusammen ein Buch herausgegeben haben, die Frauensprechstunde. Also gemeinsam arbeiten geht auch.
Naja, Sie wissen ja nicht, wie es zustande kam.
Konstruktiv streiten, sage ich da nur.
Ist eine Erfahrung, aber wir dachten, entweder trennen wir uns hinterher oder wir sind dann doch zusammengeblieben.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben über den Menschen im Allgemeinen, Paare, Patienten gesprochen, was sie zufriedener und gesünder leben lässt. Schauen wir auf die Kinder. Glückliche Kinder, was sie stark und gesund macht. Ihr Rezept?
Das eine ist, dass es nichts wichtiger ist, als sozusagen den Kindern ein behagliches Nest zu bieten. Also dieses Gefühl, gemocht, geliebt, geschätzt, wertgeschätzt zu werden, das ist durch wenig zu übertreffen. Also das ist neben den elementaren Grundbedürfnissen wie saubere, trockene Wohnung und genug Ernährung und Schlaf und so solchen eher körperlichen Grundbedürfnissen, das ist das Allerwichtigste, was man Kindern mitgeben kann. Und gerade eben auch in ganz frühen Jahren, also von der Geburt an und besonders eben dann schon im Vorschulalter, also so dieses frühe Nest, dieses frühe Gefühl von Geborgenheit, Urvertrauen, Grundvertrauen, was man so im Alltag merkt und Wir hatten ja ganz am Anfang über mein Buch Emotionale Gewalt gesprochen. Es ist eben doch erstaunlich, wie auch Menschen, die jetzt nicht erkennbar eine Macke oder eine Traumatisierung haben, wie die eben oft darunter leiden, wenn sie das Gefühl haben, ach, mein Vater hat eigentlich nie das gut gefunden, was ich gemacht habe, oder meine Mutter hat mir das eigentlich nie zugetraut. Also ich rede da von solchen Sachen bereits. Also dieses sozusagen Stärken, Zutrauen gibt Selbstvertrauen.
Und das oder ist noch das. Viel früher die Babys schreien lassen.
Ja, das ist natürlich eine ganz unsägliche, irgendwie aus der Nazi-Zeit stammende Ideologie, die sich leider bis in unsere Jahre, unsere Tage fortgesetzt hat, dieses irgendwie Abhärten und nur nicht verzärteln, und das macht das nur aus Bockigkeit. Kinder haben da keine Agenda, die sie verfolgen, sondern die brauchen Nähe und Trost in dem Fall, und das sollte man als Eltern geben. Also da gab es jetzt eine ziemlich große Debatte, Diskussion. Also dieses sozusagen, dieses Grundgefühl vermitteln ist das Beste und Wichtigste, was man machen kann. Dieses im Alltag das Gefühl, da ist jemand an meiner Seite, der stützt mich vorbehaltlos, ohne Kritik, ohne Bedingungen, zumindest in den ersten Jahren. Kritik kann später kommen.
Was aber nicht bedeutet, möchte ich auch nochmal bei dem Punkt kurz bleiben, das bedeutet aber nicht dieses Unwort der Kuschelpädagogik, sondern wir reden schon über einen fairen, wertschätzenden, aber trotzdem ja auch kritischen Umgang miteinander.
Klar, wertschätzen ist der richtige Punkt, und das ist natürlich auch nichts, was nur verbal läuft. Also ich musste immer an so einen Fußballtrainer unserer Kinder denken, der hat zum Teil hier nicht zitierfähige bayerische derbe Kraftwörter benutzt, wenn die schlecht gespielt haben. Aber der hatte trotzdem so erkennbar, fühlbar so ein gutes Herz, dass man wusste, der mag halt die Jungs und hat sich jetzt in dem Moment halt furchtbar geärgert, dass sie so schlecht gekickt haben, und hat das dann auch rausgelassen. Wenn man es aufgeschrieben hätte, man gedacht, oh Gott, da muss man ja fast das Jugendamt rufen, aber man wusste genau, und das war dann auch beim nächsten Training, beim nächsten Spiel alles wieder weg oder direkt danach. Also das ist dieser alte Spruch, wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also wenn einer mal in der Wut irgendwas rausbläst, dann heißt das noch nicht, dass er jetzt gleich da irgendwie zerstörerisch gewirkt hat. Also das ist nicht Kuschelpädagogik, es geht um fairen Umgang, um sozusagen guten Austausch und auch eine Kritik, die nicht sozusagen die Person als Ganzes entwertet und fertig macht. Die kann ja sehr wertvoll sein, da kann ich mich ja ernst genommen fühlen, mehr als wenn ich sozusagen jedes Krickel-Krackel-Bild irgendwie in den Himmel lobe bei einem Sechsjährigen so und ihn gleich für den nächsten Picasso halte. Das ist nämlich das Schlimmste, was ich machen kann, dieses unangemessene Lob, weil das Kind dann selber merkt, das ist ja irgendwie vielleicht doch gar nicht so toll, oder später dann überhaupt nicht mit Kritik von anderen umgehen kann, wenn die das dann sozusagen fair einzuschätzen versuchen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wer populäre Sachbücher schreibt wie Sie, bezieht sich auf Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse, aber es fließen auch eigene Erfahrungen mit ein. Stichwort emotionale Gewalt, Ihr neuestes Buch. Da mussten Sie sich ja durchaus selbstkritisch fragen, wann machen Sie einen Spruch auf Kosten anderer? Also diese Flapsigkeit im Umgang mit Kindern, mit Kollegen oder in der Familie, soll man vielleicht nicht machen, weil es doch verletzender sein kann, als man es eigentlich beabsichtigt?
Ja, da ist was dran. Da bin ich wahrscheinlich auch inzwischen ein bisschen altersmilder geworden, jetzt mit 52 Jahren, weil ich das immer sehr geschätzt habe, diesen Schlagabtausch. Ich habe es aber allerdings auch immer spielerisch gesehen. Da muss man natürlich schon beachten, dass es da Menschen gibt, die einem vielleicht in dieser Form unterlegen sind, aber auch hierarchisch oder wenn es um Kinder geht. Also wenn ich das im Job mache als Chefredakteur oder als irgendwie jemand, der relativ weit oben in der Hierarchie steht, dann kommt das bei einem Praktikanten oder bei einem Berufsanfänger womöglich verletzender an, als wenn ich das auf Augenhöhe mit einem Ebenbürtigen mache.
Auch Verhältnis Lehrer-Schüler.
Klar,
auch das genau. Ist natürlich,
ne? Ja, ich kann mich noch erinnern, eine frühere Freundin hatte immer von ihrem Bruder erzählt, der Ulrich hieß und der in Deutsch wohl sehr schlecht war, und der Deutschlehrer hat dann immer nur gesagt, Ulrich, da fällt mir nur ein, der Mann ohne Eigenschaften. Weil so eben die Hauptfigur in Musils Mann ohne Eigenschaften heißt, und dann, das war natürlich so eine doppelte Beschämung da. Ohne Eigenschaften lässt sich keiner gern bezeichnen. Und dann natürlich auch noch die Bildungsüberlegenheit des Lehrers, der das mit
Literatur zieht. Und er macht sich über den Namen lustig.
Genau, was man auch nicht machen sollte. Andererseits, das war auch Anlass für das Buch, finde ich spannend. Ich habe da auch von zwei Freunden geschrieben. Also jeder hat ja in der Schule mal sowas erlebt, dass der Lehrer mal Witzeleien auf seine Kosten gemacht hat oder was Kränkendes gesagt hat. Und die einen haben es in der nächsten großen Pause schon vergessen, und die anderen, so ist das eben bei diesem Freundespaar, die treffen sich jedes Jahr im Sommer zu einer Wanderung in den Bergen, sind beide Mitte, Ende 50. Und der eine fängt immer noch damit an, wie sehr ihn das fertig gemacht hat, dass dieser Lehrer in der Oberstufe damals ihn immer so gekränkt hat. Also woran liegt das, dass es bei manchen von uns sofort vergessen ist? Ja, Ja, wir haben unterschiedlich verletzliche Phasen. Also es gibt auch Phasen, gerade in der Pubertät, wo wir empfindlicher sind oder in der frühen Kindheit. Es gibt natürlich momentan sowas wie Tagesform, wo wir einfach offener, verletzlicher sind. Das kennt jeder von uns. Dann ist es wichtig, ob das jetzt sozusagen ein significant other, eine wichtige andere Bezugsperson ist. Dann vielleicht auch noch vor anderen. Also das ist ja auch etwas, wenn die Kränkung in der Klasse oder im großen Kreis oder im Kollegenkreis, gibt ja auch diesen Journalistenspruch, wenn ein großer Mentor des Journalismus dann den Text von einem Anfänger beurteilt und sagt, ihr Text hat Stärken und Schwächen, und dann kommt eben der Spruch, er hat schwach angefangen und dann stark nachgelassen. Da lachen dann die anderen, wenn sie das noch nicht gehört haben. Aber wenn man da steht und die anderen feixen dann noch rum, dann ist man auf einmal, möchte man im Boden versinken.
Das eine, worüber wir auch schon gesprochen haben, ist, ich verarbeite solche Situationen vielleicht auch leichter, gelassener, wenn ich entsprechend aufgewachsen bin und entsprechend stark gestärkt durchs Leben laufe. Mhm. Aber dieses, ja, das, was man umgangssprachlich so das dicke Fell nennt.
Ja, da gehört natürlich einerseits sozusagen, was bringe ich da mit aus meiner Herkunftsfamilie oder Umgebung? Wir müssen nicht nur Familie sein, auch Freunde und Lehrer können das sein. Und natürlich auch, welche Ressourcen, welche Mittel habe ich im Moment zur Verfügung? Und wie kann ich das sozusagen durch andere positive Erlebnisse, Erfahrungen überschreiben, um es mal so zu sagen. Also wenn sich jemand darüber lustig macht, dass ich beispielsweise immer schlecht in Ballsportarten bin und ja, beim Volleyball immer den Ball nicht richtig getroffen habe und beim Völkerball abgeworfen worden bin, dann sage ich mir vielleicht, okay, da war ich aber der super Leichtathlet, oder eine Frau hat mir das erzählt, die sagt, aber ich war eine super Tänzerin dann, das war mir egal. Aber es hätte sie sonst natürlich kränken können, diese Geschichte. Und da gibt es, glaube ich, geht es um vieles, was wir eben auch noch uns unserer Stärken bewusst sind. Und dann, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, Stichwort Selbstwirksamkeit. Also das hat sich für mich in vielen Gesprächen mit Psychologen, Psychosomatikärzten und so weiter gezeigt. Wenn sich die Leute in ihrer Opferrolle einrichten, dann ist das das Falscheste, was sie machen können. Also man muss sagen, okay, der hat mich jetzt gekränkt, aber ich bin in der Lage, das einzuordnen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lustig, im Buch Glücksmedizin schreiben Sie, Regalmeter an Ratgeberliteratur helfen nicht, sondern genug Schlaf und Ruhepausen, erfreuliche Beziehungen und ein Job, der zufrieden macht. Bewegung nach Lust und Laune. Das würde ja bedeuten, wenn ich das zu Ende denke, Herr Bartens, irgendwann, wenn Sie keine Bücher mehr verkaufen und das Ratgeberbuchregal nicht mehr platzt, geht's allen gut, nur Ihnen nicht.
Ich würde meine Bücher ja auch nicht als Ratgeber bezeichnen, sondern als populäre Sachbücher. Ich meine natürlich die Ratgeber der anderen, die sich tatsächlich natürlich Ratgeber nennen. Außerdem gibt es ja tatsächlich, und das ist ja schon irgendwie auch lustig, so viele Menschen, die Rat in jeder Lebenslage meinen zu brauchen, die irgendwie nicht mehr richtig wissen, was ihnen gut tut, die nicht mehr ihr Maß an Bewegung oder das, was sie gerne essen und was ihnen beim Essen gut tut, die das nicht mehr erkennen können und sich bei allem gesagt haben wollen, irgendwie so viel ist richtig, so viel ist aber falsch.
Sie tragen für die Süddeutsche Zeitung, für Ihre Artikel, auch in Ihren Büchern ja Studien zu allen möglichen Themen zusammen. Gibt es einen Bereich, wo Sie sagen, da hat die Forschung noch so viele Lücken und da freuen Sie sich jetzt schon auf die nächsten Jahre, wenn da Studien kommen und Sie schlauer werden, weil das ist ja auch das Tolle an Ihrem Job.
Ja, das ist ein Privileg, das sehe ich auch so, dass ich mich mit Dingen beschäftigen kann, die mich interessieren und dafür auch noch bezahlt werde. Naja, also es gibt in der, wie heißt der Spruch so schön, die Inseln, je mehr man weiß, desto größer wird der Ozean des Nichtwissens oder desto kleiner erscheinen die Inseln des Wissens. Und das geht mir in der Medizin so, dass ich das Gefühl habe, ganz vieles, auch in der konventionellen Medizin, da sind wir noch nicht weit genug von dem, was tatsächlich, also man erkennt immer mehr, was auch alles nicht nötig ist oder überflüssig ist oder fragwürdig an Behandlungen und Therapien. Und da fehlt mir oft noch der Zusammenhalt, das, was ich besonders spannend finde, eben, wie ist das denn durch Moden, durch Ideologie, durch Glaube auch geprägt? Also warum wollen wir so gerne glauben, dass dieser Blutdruckgrenzwert tatsächlich der richtige ist? Warum halten so viele Menschen sich für übergewichtig, obwohl doch medizinisch vieles dafür spricht, dass sie es gar nicht sind? Also was sind sozusagen die Konjunkturen der Entrüstung, der Aufregung? Es gibt keine objektive Wissenschaft und keine objektive Medizin. Und da gibt es eben ganz vieles, von dem man auch weiß, also nehmen Sie nur Beispiel Tinnitus, wie das erklärt wurde die letzten Jahrzehnte. Mal war es eine Durchblutungsstörung, dann war das nicht mehr so schick, dann war es plötzlich irgendwie eine entzündliche Geschichte, die man mehr mit Cortison behandelt hat. Es hat einen starken psychosomatischen Anteil. Also man kann an manchen Krankheiten, wie die in dem Lauf der letzten 20 Jahre verstanden und erklärt wurden, sagen, nee, das war nicht falsch oder richtig, sondern da überwog das und jetzt kam das stärker.
Ich gehe natürlich davon aus, Sie ernähren sich blendend, haben die perfekte Mischung Work-Life-Balance, ja, wobei ich mich frage, wie das funktionieren soll bei durchschnittlich, keine Ahnung, 2 Büchern, die Sie im Jahr schreiben.
1 bis 2.
Ja, plus dann noch die Zeitungsartikel, plus dann noch Radiointerviews. Sie joggen, was machen Sie noch als Sport?
Also ich ernähre mich nicht vorbildlich, sondern ich esse das, was mir schmeckt. Ich esse schon ab und zu Fisch und Gemüse, aber ich will mich ja eben gerade nicht irgendeiner Ernährungsdoktrin unterwerfen, sondern glaube da sehr an das Lustprinzip und eine gewisse Ausgewogenheit. Ich gehe ungefähr 2-mal die Woche joggen, stehe ein bisschen beim Altherrenfußball rum, da gibt es noch die Position des klassischen Mittelstürmers, das ist eine schönere Umschreibung dafür, dass ich nicht so viel laufe beim Fußball. Ja, und sonst versuche ich, dass das Ganze irgendwie eine Balance hat, wie Sie sagen. Aber ich denke auch nicht ständig an meine Gesundheit und versuche, jetzt musst du aber was für deine Gesundheit tun, mir zu sagen. Sondern
mir hat ein Kollege erzählt, dass Sie hier und da auch noch Fahrrad fahren. Ich hoffe, das Fahrrad ist gerade nicht kaputt. Sollte es kaputt sein, hätte ich ein Geschenk für Sie.
Oh.
Jeder Leutegast bekommt am Ende der Sendung ein Geschenk. Einmal das Flickzeug fürs Fahrrad und hier noch
gebrauchen.
Das Flickzeug für den Fahrradfahrer,
das, ist aber sehr
das Sie
nett.
Hoffentlich nie gebrauchen.
Ja, doch, im Sommer fahre ich relativ viel Rennrad und manchmal ist auch so eine Alpenüberquerung dabei.
Aber ich hoffe, Sie haben wahrscheinlich so und so viele Nothilfesets im Schrank als Arzt.
Nein,
habe ich aber die
nicht.
Laufen ja auch immer ab.
Ach so, na dann bin ich gespannt, was da drin ist. Das Flickzeug erkenne ich so schon. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank und weiter viel Erfolg.
Dankeschön.